SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Und dann ist Schluss in Skopje. Deutschland gewinnt mit viel Mühe, aber dann doch deutlich mit 4:0 gegen Nordmazedonien. Und Deutschland ist damit sicher bei der WM 2022 in Katar dabei.
Das war SWR-Sportreporterin Julia Metzner gestern Abend um 11:15. Da stand dann nämlich fest, dass sich die Fußballnationalmannschaft für die WM im kommenden Jahr in Katar qualifiziert hat. Wie sich der 5. Sieg im 5. Spiel unter Cheftrainer Hansi Flick anfühlt, was gut lief, was noch nicht so gut war, das erfahren Sie jetzt bei mir. Mein Name ist Andreas Bönisch, Ihnen einen schönen guten Morgen. Der Mann des Abends in der DFB-Elf war Timo Werner. Zweimal traf er gegen Nordmazedonien, konnte aber mit der Schlagzeile wie Timo Werner schießt Deutschland zur WM nichts anfangen.
Dafür bin ich auf Platz als Stürmer, um Tore zu schießen. Und ja, auch selber freue ich mich natürlich, dass ich getroffen habe, der Mannschaft geholfen habe. Aber ich glaube nicht, dass es ein Timo-Werner-Erfolg war. Es war wieder wie die letzten Spiele ein Mannschaftserfolg. Wir haben Nordmazedonien sehr gut bespielt, hinten gut gestanden und dann, glaube ich, verdient am Ende gewonnen.
Aus dieser Äußerung von Timo Werner hört man wieder Selbstvertrauen in das eigene fußballerische Können heraus, das am Freitag nach dem Spiel gegen Rumänien ja wie weggeblasen war, als der Stürmer viele Gelegenheiten versammelt hatte und harte Kritik einstecken musste. Doch das Rumänien-Spiel ist abgehakt. Der 4:0-Erfolg gestern Abend gegen Nordmazedonien macht Mut, auch beim Bundestrainer Hansi Flick.
Wir alle sind erleichtert. Es ist jeder Stürmer, jeder Spieler braucht Vertrauen und Vertrauen holt er sich durch ein gutes Spiel und Stürmer natürlich umso mehr, wenn er Tore schießt.
Jetzt wollen wir aber doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, damit die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht übermütig wird. Denn es gibt noch viel zu tun, bevor die WM in Katar im nächsten Jahr losgeht, findet unser Sportreporter André Siems.
Weltmeister will Deutschland werden. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss Hansi Flick aber noch den fußballerischen Schraubenschlüssel rausholen und einiges reparieren. Zum einen in der Defensive, die auch gegen Nordmazedonien teilweise böse wackelte, oder im Angriff, der in der ersten Hälfte zu wenig zustande brachte. Nach einem 0:0 zur Pause tauten die Deutschen aber in der zweiten Hälfte auf, trafen gleich viermal, Timo Werner war zweimal erfolgreich, Havertz und der eingewechselte Musiala je einmal. Deutschland ist als erste Mannschaft für die WM in Katar qualifiziert, muss sich aber noch steigern.
Die Analyse von André Siems. Zwei WM-Qualifikationsspiele hat die DFB-Elf in diesem Jahr noch zu bestreiten, allerdings ohne Auswirkung auf die Teilnahme bei der WM in Katar. Am 11. November gegen Liechtenstein und am 14. November dann gegen Armenien. Und noch ein Fußballtermin für heute, und zwar von der U21-Mannschaft. Am Abend 17.30 Uhr ist dann Anpfiff für das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn. Und damit in die deutsche Innenpolitik. Da dominieren zwei Themen, die Sondierungen natürlich von SPD, Grünen und FDP und der desaströse Zustand der CDU. Zwei Themen, die natürlich zusammenhängen durch den Ausgang der Bundestagswahl. Die CDU will einen personellen Neuanfang und dabei auf die Basis hören. Am Ende des Monats sollen alle Kreisvorsitzenden versammelt werden. Sie sollen darüber entscheiden, wie die Parteimitglieder stärker in die Entscheidungen der CDU-Spitze eingebunden werden können. Generalsekretär Paul Ziemiak befürwortete in den ARD-Tagesthemen dieses Vorgehen.
Ich finde, das ist jetzt der richtige Weg, mit den Kreisvorsitzenden darüber zu sprechen, denn die haben ja das Ohr, vor allem an der Basis, erleben jetzt ja auch die Stimmung, wie sie gerade ist. Ich war nie ein großer Freund von Mitgliederbefragung, weil ich glaube, dass der Bundesparteitag ein sehr gutes Instrument ist. Ich habe aber auch gespürt in den letzten Tagen, wie groß der Wunsch ist nach mehr Mitgliederbeteiligung und deswegen würde ich das nicht ausschließen und deshalb gehe ich auch sehr offen in die Kreisvorsitzendenkonferenz und wir werden dort besprechen, was der beste Weg ist.
Bislang ist der beste Weg aus Sicht der CDU-Spitze, dass der noch Parteivorsitzende Armin Laschet den Übergang moderiert und ein neuer Parteichef oder eine neue Parteichefin dann am Ende dieses Jahres auf einem Parteitag gewählt wird, gemeinsam mit dem gesamten Bundesvorstand. Doch was wäre, wenn die Sondierungen für eine mögliche Ampelkoalition scheitern sollten und die Union plötzlich wieder im Spiel wäre?
Wir würden dann darüber sprechen, wie wir uns dann in einer möglichen Bundesregierung aufstellen würden. Aber es geht doch jetzt darum, erstmal zu überlegen, gibt es diese Möglichkeit? Ich sehe sie momentan nicht, weil gerade werden Gespräche geführt zwischen SPD, FDP und Grünen. Und wir haben, wie gesagt, ein Angebot unterbreitet. Und dann würden wir in diese Gespräche gehen. Auf Seiten der CDU ist Armin Laschet der Ansprechpartner und das bleibt er auch. Und wie wir dann eine Bundesregierung bestücken würden, dann würden wir gemeinsam beraten als CDU und CSU.
Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Den sofortigen Neuanfang ohne Armin Laschet, dazu ist die CDU also anscheinend weiterhin nicht bereit. Jetzt noch das Corona-Update im SWR Aktuell Infodate am Morgen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit 65,8 an, nach 66,5 gestern.
SWR Aktuell, das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ziemlich grau, oft neblig, trüb, manchmal auch bewölkt, zeitweise Regen. Die Sonne kommt nur ganz selten heraus. Die Höchsttemperaturen 8 bis 14 Grad.
SWR Aktuell Service.
Die Energiepreise steigen und steigen und steigen. Deshalb dürfte es für die meisten ein teurer Winter werden. Wer mit Gas oder Öl heizt, muss sich warm anziehen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Möglichkeit, die Heizkosten zu senken, bieten programmierbare Thermostate. Ihre Aufgabe ist es, die Wärmeabgabe über die Heizkörper so zu regeln, dass in jedem Zimmer die passende Raumtemperatur herrscht. So ist zum Beispiel das Bad nach dem Aufstehen bereits warm, kühlt aber tagsüber, wenn niemand zu Hause ist, auf zum Beispiel sparsame 16 Grad ab. Was solche Anlagen bringen, das habe ich mit Leonora Holling besprochen. Sie ist Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher. Frau Holling, kann man pauschal sagen, mit einem programmierbaren Thermostat lassen sich Heizkosten sparen?
Also tatsächlich kann man pauschal sagen, dass mit programmierbaren Thermostaten man erheblich etwas gegen die Heizkosten tun kann, ja.
Von welcher Größenordnung sprechen wir denn da?
Das hängt natürlich davon ab, wie ich vorher mein Heizverhalten eingestellt habe. Also wenn ich immer schon relativ bei 20 Grad meine Wohnung hatte, kann ich wahrscheinlich nicht so viel sparen, als wenn ich es wärmer hatte. Aber großer Vorteil ist natürlich, ich kann eher auf Temperaturschwankungen reagieren und ich kann eben aus der Ferne dann auch sagen, okay, wenn ich tagsüber nicht da bin, geht die Heizung automatisch runter und komme ich nach Hause, ist es schön warm.
Was für Modelle von programmierbaren Thermostaten für Heizungen gibt es?
Also gibt es natürlich eine ganz große Palette an Modellen, vom preiswerten Modell vielleicht 50 Euro aus dem Baumarkt bis natürlich ein paar hundert Euro kompliziertere Geräte, die sich teilweise über Smartphone-Apps auch entsprechend steuern lassen. Das heißt also, ich muss nicht immer vor Ort zu Hause sein, sondern ich kann auch eben meine Wohnung so einstellen, dass, wenn ich nach Hause komme, es eben schön warm habe. Aber im Zusammenhang geben wir immer den Hinweis, denken Sie bitte daran, dass solche elektronischen Thermostate auch meistens über Batterien verfügen. Das heißt also, die müssten entsprechend gewartet werden. Wenn man dann nämlich das nicht machen sollte, kann man die böse Überraschung erleben, dass dann das Thermostat, wenn die Batterie leer ist, voll öffnet und man nach Hause kommt und die Wohnung ist dann sehr, sehr heiß. Und das ist ja genau der gegenteilige Effekt von dem, was man möchte.
Da sollte man also, wenn man in Urlaub fährt, auf jeden Fall nochmal die Batterien checken, ob die noch voll sind, dass dann eben nicht diese böse Überraschung kommt, die Sie gerade geschildert haben.
Ganz genau, weil dann hat man nämlich nicht das erreicht, was man eigentlich wollte.
Jetzt nehmen wir mal an, ich habe normale Thermostate an den Heizungen, die so zwischen 10 und 15 Jahre alt sind. Sollte ich umrüsten?
Man sollte auf jeden Fall sich beraten lassen, ob man umrüsten kann. Das empfehlen wir also ganz dringend. Die normalen Thermostate weg und solche eben intelligenten Thermostate rein, die man steuern kann. Das ist natürlich immer die Frage, kann man es bei allen Heizungsarten? Das ist leider nicht der Fall. Also wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, ist es sehr schwierig. Da müssen Sie dann schon einen Techniker kommen lassen, wenn es überhaupt gehen soll. Also in der Regel geht es nicht.
Wenn man jetzt zur Miete wohnt, kann man dann vom Vermieter fordern, unter dem Aspekt von Energiesparen und Nachhaltigkeit, programmierbare Thermostate zu installieren?
Also das ist natürlich jetzt juristisch ausgesprochen schwierig zu beantworten. Das hängt von Ihrem Mietvertrag ab. In der Regel würde ich das pauschal so beantworten, dass ich sagen kann, es gibt keinen Anspruch des Mieters, dass umgerüstet oder aufgerüstet wird. Die Wohnung ist im Grunde gemietet, wie sie dasteht. Und ich habe keinen Anspruch, dass mir mein Vermieter bei der Optimierung meiner Heizkosten hilft. Leider nein.
Vielen Dank, Leonora Holling, Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher. Sie empfiehlt programmierbare Thermostate, um die Heizkosten zu senken.
SWR Aktuell. was heute wichtig wird.
Sondieren Sie noch oder verhandeln Sie schon? Nun, offiziell haben die Gespräche über eine mögliche Ampelkoalition natürlich noch nicht begonnen. Aber wie weit sich SPD, Grüne und FDP inhaltlich schon näher gekommen sind, wir wissen es einfach nicht. Denn alle Beteiligten halten sich an die Stillschweigevereinbarung. Am Vormittag wird also weiter sondiert. Martin Polanski.
Heute wollen die Unterhändler erneut einen halben Tag lang beraten. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Generalsekretäre in kleiner Runde weiterarbeiten. Für Freitag planen die Ampelparteien ein Zwischenfazit. Dann soll möglicherweise bereits geklärt werden, ob man offizielle Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird. Dafür müsste bei den Grünen ein sogenannter kleiner Parteitag zustimmen. Als große Knackpunkte gelten die Steuer- und Finanzpolitik sowie der Klimaschutz. Die FDP lehnt Steuererhöhungen und ein Aufweichen der Schuldenbremse ab. SPD und Grüne sind für höhere Spitzensteuersätze. Die Grünen wollen zudem Investitionen in den Klimaschutz über ein großes Kreditprogramm finanzieren.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt erstmals über eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung. Der Bundestag hatte 2018 mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD den Betrag um 25 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro aufgestockt. Die Begründung: höhere Ausgaben für die Datensicherheit wegen der Digitalisierung. Die Opposition aus FDP, Linkspartei und Grünen will die Neuregelung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Klimaschutz fängt damit an, dass wir alle unsere Gewohnheiten ein Stück weit umstellen. Zum Beispiel, dass wir öfter mal das Auto stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dafür muss das Angebot von Bussen und Bahnen natürlich ausgebaut werden. Damit befasst sich heute das Kabinett der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Ein zentraler Punkt ist die Mobilitätsgarantie im öffentlichen Nahverkehr. Sie soll nach SWR-Informationen in der ersten Stufe bis 2026 in der Hauptverkehrszeit umgesetzt werden, mit einem verlässlichen ÖPNV-Angebot in Ballungsräumen ebenso wie in ländlichen Regionen. Ziel der Landesregierung ist es, dass bis 2030 in Baden-Württemberg von 5 Uhr bis Mitternacht Busse und Bahnen im 15- bzw. 30-Minuten-Takt fahren und die Zahl der Fahrgäste gegenüber 2010 verdoppelt wird.
Wer die anderen kennt, versteht sie besser. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum die Europäische Union 60.000 Interrail-Tickets an die 18- bis 20-Jährigen verschenken will. Das Motto Discover EU, also entdecke die EU. Um 12 Uhr wird das Internetportal für die Bewerbungen freigeschaltet. Stefan Überbach.
Die sogenannten Travel-Pässe sind ein Jahr lang gültig. Sie werden in den EU-Mitgliedstaaten je nach Einwohnerzahl verteilt. Das heißt, nach Deutschland gehen etwa 11.000. Weil Corona die Planung nach wie vor schwierig macht, sollen die Reisen so flexibel wie möglich gebucht werden können. Das Bahnfahren steht aus Nachhaltigkeitsgründen im Zentrum. Es dürfen diesmal aber auch andere Verkehrsmittel genutzt werden, Fernbusse und Fähren etwa. Und ausnahmsweise sogar das Flugzeug, damit auch mitmachen kann, wer in abgelegenen Gebieten oder auf einer Insel wohnt.
Nichts ist gut in Afghanistan. Dieser Satz der früheren EKD-Ratsvorsitzenden aus der Neujahrspredigt 2010, Marion Kessmann war das, gilt 11 Jahre später umso mehr. Heute soll ein Sondergipfel der G20-Staaten über die humanitäre Lage und die Terrorismusbekämpfung in Afghanistan beraten. Aus diesem Anlass sollte man sich noch einmal Gedanken darüber machen, findet unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt, dass sich der Westen Mitte August einfach aus dem Staub gemacht hat und auch Deutschland seine Ortskräfte in Afghanistan einfach im Stich gelassen hat.
Wenige Wochen vor dem überstürzten Abzug aus Afghanistan erschien in einer deutschen Zeitung eine traurige Karikatur. Ein afghanischer Übersetzer mit Frau und Kindern winkte einem Konvoi mit deutschen Militärs hinterher. Aus einem der geöffneten Fenster kam nur der Ruf: Macht's gut und vielen Dank. Da dachten viele noch, wie übel, die Leute einfach allein zu lassen. Da dachte wohl kaum jemand, die Taliban werden an 3 Nachmittagen dieses Land überrennen und viele afghanische Ortskräfte werden ihnen ausgeliefert sein. Aber genau so kam es. Man hätte ihnen helfen müssen, mit Chancen für vereinfachte Übersiedlung und mögliche Perspektiven für ein Leben in Deutschland. Immerhin für Menschen, die vielen Bundeswehrleuten geholfen oder ihnen sogar das Leben gerettet haben und sich in jedem Fall engagiert haben für einen parlamentarisch beschlossenen Militäreinsatz. Deswegen sind diese Menschen nun bei den Taliban verhasst und in ihrem eigenen Land in Gefahr. Deswegen brauchen sie unseren Schutz. Die Bundesregierung hätte mehr und früher helfen können. Was stattdessen passierte, war katastrophal. Die Alternative kann aber nicht sein, gar nicht mehr ins Ausland zu gehen mit der Bundeswehr, sondern besser zu erklären, warum das politisch sinnvoll ist und was es für Folgen hat. Und diese dann auch zu planen. Das gehört auf die Reformliste der nächsten Regierung und bitte nicht erst ganz am Schluss.
Die Meinung von Alfred Spitt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.